Deutschlandfunk Kultur heute mit Maja Elmenreich.
Mahnmale, Gedenkorte und Tafeln oder auch Museen allein bewahren uns nicht davor, im Hier und Heute gleichgültig zu werden.
Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck plädierte wohl für entschiedene Worte und Taten. Heute in Berlin bei der Präsentation des Architekturentwurfs für das neue Exilmuseum. Wir berichten darüber. Wir sprechen auch über den Plagiatsfall Cornelia Kopetsch und fragen, wie die Soziologie damit umgeht. Dann stellen wir eine Organisation vor, die in Beirut helfen wird, zerstörte Museen wieder aufzubauen. Und zum Schluss, da geht es um Krimis. Und die Frage, warum mittlerweile eigentlich jeder Landstrich seinen eigenen Kriminalroman benötigt. Zuerst aber nach Berlin. Nur die Ruine des Portals ist geblieben vom alten Anhalter Bahnhof, einst eine der wichtigsten Adressen, um die Hauptstadt zu verlassen. Und für viele die einzige Möglichkeit, um per Bahn vor den Nationalsozialisten ins Exil zu flüchten. Bert Brecht und Heinrich Mann zum Beispiel traten am Anhalter Bahnhof ihren Weg in die Emigration an. Deshalb soll dieser symbolträchtige Ort das Herzstück des neuen Exilmuseums werden, ergänzt durch einen mehrstöckigen Museumsneubau. 10 Architekturbüros hatten Vorschläge eingereicht, gestern hat die Jury beraten und heute wurde der auserwählte Entwurf vorgestellt. In Anwesenheit vieler Vertreter der Stiftung Exilmuseum, so auch der Schirmherrin Hertha Müller und des Schirmherrn Joachim Gauck. Mit dabei für uns war der Kunstkritiker Carsten Probst. Entschieden hat man sich für den Entwurf des Büros Dorte Mandrup aus Kopenhagen. Schlicht gefragt, wie sieht der aus, Herr Probst?
Ja, Frau Elmenreich, um Ihnen eine ganz grobe erste Vorstellung zu geben, stellen Sie sich einen Schuhkarton vor, also einen rechteckigen Grundriss, dessen eine Langseite halbmondförmig eingewölbt ist. Das ist zunächst mal das Grundprinzip. Und die von Ihnen jetzt erwähnte Ruine, also das ehemalige Mittelstück des Eingangsportals dieses einst riesigen Anhalter Bahnhofs, wird von dieser halbmondförmigen Längsseite des Baukörpers quasi eingehegt. Trotzdem bleiben beide Solitäre, was die Jury eben auch besonders begrüßt hat. Das ist beim zweit- und drittplatzierten Entwurf, die man heute sehen kann, zum Beispiel nicht so. Die integrieren diese Ruine direkt und wirken dadurch auch für mein Gefühl eher so, wie man das von großen archäologischen Museen kennt. Dorte Mandrup hat diesen schlichten Baukörper im Erdgeschoss dann offen gehalten. Das bleibt so ein bisschen ein öffentlicher Begegnungsversammlungsort. In den Etagen drüber fließende Räume für die Ausstellung, vorgeblendet mit einem Raster aus Ziegelstein. Aus dem Material bestand ja auch einst die Fassade des alten Anhalter Bahnhofs. Aber insgesamt, Frau Elmenreich, wirkt der Baukörper, zumindest jetzt in dieser Animation, die man sehen konnte, trotz dieser luftigen Konzeption überraschend wuchtig, fast roh und fast ein bisschen brutalistisch, was natürlich auch ein bisschen zum Ort und dieser Umgebung passt.
Mhm. Heißt das aber trotzdem auch ein modernes Museum, denn eröffnet werden soll im Jahr 2025?
Ja, rein von der musealen Konzeption, das wird eine Medienausstellung sein. Exil lässt sich ja nun mal meistens über Tagebücher, Texte vermitteln und über Bilder. Also das heißt, das muss man irgendwie animieren. Dafür müssen die Räume geeignet sein. Auch der Aspekt der Begegnung spielt eine Rolle. Aber inhaltlich ist es noch viel wichtiger. Es soll eben kein historisches Museum sein, sondern die Geschichte des Exils, so war heute noch mal zu hören. Auch wenn man vom Nationalsozialismus ausgeht, reicht natürlich bis in die Gegenwart und letztlich spürt man heute ja noch die Folgen. Und im besten Fall wird es ein Museum der Emigration, das sich der Bildsprache und Forschung auch eben der Gegenwart ganz klar bedient.
Mhm. Ja, besondere Nachbarschaft, denn das ehemalige Deutschlandhaus, das ist ja gleich schräg gegenüber, mit der Stiftung Vertreibung, Flucht, Versöhnung. Was bedeutet das denn eigentlich für diesen Museumsneubau?
Ja, mit den Worten von Hertha Müller, die heute auch kurz sprach, die Idee zu diesem Museum stammt ja von ihr, zum Exilmuseum, soll das kein Gegensatz sein, sondern eine wechselseitige Ergänzung. Sie erwähnt diese beiden Begriffe im Deutschen, Heimatvertriebene und Exilanten. Das eine meint, sie sei ein warmes Herzenswort, das andere ein kühles Verstandeswort, das auch darauf hindeutet, dass man sich in Deutschland eben für die Exilanten lange nicht sehr interessiert hat und die Rückkehrer auch vielfach skeptisch betrachtet wurden. Also zur Geschichte und von Flucht und Vertreibung gehöre die des Exils überfällig dazu. Aber Frau Elmenreich, in der unmittelbaren Umgebung des künftigen Exilmuseums stehen natürlich auch noch ganz andere wichtige Erinnerungsorte. Da ist ein Rest der Berliner Mauer, das Jüdische Museum ist da, die Topografie des Terrors. Es kann also wirklich kaum einen besseren Standort für so ein Haus geben.
Ein sozusagen historisch aufgeladener Standort. Kommen wir mal zu den Fakten. Baukosten jetzt angepeilt rund 27 Millionen Euro und in 5 Jahren, das habe ich gerade schon gesagt, soll das Museum eröffnet werden. Tja, wie immer die Frage, ist das wirklich realistisch, Herr Probst?
Man glaubt hier mit privaten Stiftern die Summe zwischen, man peilt so zwischen 20 und 30 Millionen Euro an, dass man diese Summe wesentlich schneller mit privaten Stiftern zusammenbekommt, als wenn man beim Staat anfragt. Damit könnte man sogar richtig liegen. Deswegen wurde eben auch heute dieser Siegerentwurf auch schon mal vorgestellt, obwohl es sich eigentlich noch erst um einen Vorentwurf handelt, zum Beispiel diese ganzen ökologischen Bauimplikationen, die sind alle darin noch gar nicht enthalten. Aber jedenfalls möchte man so eben über private Geldgeber eben auch schon jetzt Geld einsammeln, weil die jetzt schon mal ein Bild vor Augen haben. Ich persönlich wünsche es dem Projekt, dass die Summe möglichst schnell vorankommt, denn es gehört zweifellos, finde ich, zu den ambitioniertesten, wichtigsten der letzten Jahre in Deutschland.
Carsten Probst war das über die Entscheidung der Stiftung Exilmuseum. Der Entwurf des Architekturbüros Dorte Mandrup aus Kopenhagen wird realisiert. Vielen Dank nach Berlin. Statuen sind umgekippt, Leinwände zerrissen und der Putz, der kam förmlich von der Decke. Die gewaltige Explosion am 4. August in Beirut hat auch das Sursok-Museum erschüttert mit seiner libanesischen und internationalen Kunst. Keine Meile vom Hafen entfernt liegt das Kunstmuseum, das erst vor wenigen Jahren nach millionenschwerer Renovierung wiedereröffnet worden war. Doch nicht nur dieses bekannteste Museum in Beirut liegt förmlich am Boden. Etwa 640 historische Gebäude sollen schwer beschädigt sein, allein 60 davon akut einsturzgefährdet. Die UNESCO will eine führende Rolle bei der Rettung und dem Wiederaufbau übernehmen. Doch Hilfe kommt auch von anderer Seite. Darüber habe ich mit der ARD-Reporterin Ann-Kathrin Stracke gesprochen. Bis vor wenigen Tagen war sie noch in Beirut. Und ich habe sie gefragt, wer setzt sich noch ein für den Wiederaufbau der Museen und historischen Gebäude?
Joanna Bayali hat Blue Shield Lebanon vor 5 Jahren gegründet. Das ist eine Organisation, die im kulturellen Sektor arbeitet und dort vergleichbar ist mit der Arbeit des Roten Kreuzes im humanitären Sektor. Also bedeutet, wenn ein Sticker von Blue Shield International auf einem Gebäude ist, also auf einem Museum, auf einem historischen Gebäude, dann ist das erstmal sicher. Das bedeutet, dann darf das Militär, die Armee da eigentlich nicht ran. Und diese Organisation, Blue Shield Lebanon, kümmert sich jetzt in Zusammenarbeit mit der Generaldirektion für Altertümer und Museen, mit ihren internationalen Partnerorganisationen, zum Beispiel dem International Council of Museums, um die Situation dieser Gebäude und vor allem auch um die Exponate und Kunstwerke. Und sie bieten den Museen mit ihrem Netzwerk also die Hilfe an, arbeiten quasi Hand in Hand mit denen, um zu sichern, was zu sichern ist. Und dabei hat vor allem gerade eines Priorität, sagt Joanna Bayali.
Wir müssen jetzt schnell sein und die Gebäude vor allem zuerst sichern und sie schützen. Das versuchen wir mit sehr einfachen Materialien, wie zum Beispiel Plastikplan oder Holz. Als nächstes müssen wir die Gebäude dann gewissermaßen versiegeln, damit kein Staub, kein Regen reinkommen kann. Und das alles muss vor Wintereinbruch geschehen. Und was die alten Häuser angeht, wir müssen die Dächer dicht bekommen, damit auch hier kein Wasser reinkommt und die Häuser nicht einstürzen.
Die Museen und die anderen Gebäude sind schon geschlossen. Das Wichtigste lagert in Magazinen und in anderen sicheren Räumen, damit eben auch nicht geplündert werden kann.
Ja, und wie genau soll das jetzt passieren? Wie soll das gemacht werden?
Also die Schäden an den Gebäuden aufzunehmen, das kann nicht jeder. Deswegen müssen Fachleute ran, damit es ordentlich gemacht wird und andere Gewerke, andere Berufsgruppen auch nachher damit arbeiten können. Und daher gibt es eine Gruppe von 25 freiwilligen Architektinnen und Architekten, die gerade ihren Abschluss an der Uni gemacht haben und die sich jetzt darum kümmern, wie die Gebäude sozusagen aufgebaut, restauriert werden können. Also die nehmen jetzt die ganzen Schäden auf und die machen das, um das Kulturerbe des Libanons im Endeffekt zu retten, wieder aufzubauen, aber auch gewissermaßen ihr ganz eigenes Kulturerbe. Und das geschieht nicht etwa mit Stift oder Karten, sondern die ziehen per App los. Und Joanna Bayali erklärt das mal kurz.
Es ist eine App, mit der du die diagnostischen Daten sofort schickst, auch Fotos. Und auf der Grundlage der Daten und Bilder können dann die Fachleute, die sich um das Projekt kümmern und quasi erste Hilfe leisten, sagen, okay, wir brauchen zum Beispiel Holz für dieses Gebäude und folgende Materialien für ein anderes.
Und damit sie das alles ganz schnell machen können, brauchen sie vor allem finanzielle Unterstützung, um die Materialien kaufen zu können.
Nun ist das eine das Professionelle und das andere ist natürlich das Persönliche. Wie ist das jetzt für eine Beiruterin wie Joanna Bayali, also auch vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Geschichte, aber auch vor dem Hintergrund der Geschichte der Stadt?
Also Joanna Bayali ist ein Kind des Krieges, hat als Libanesin, als Bürgerin dieser Stadt dort Konflikte gesehen, hat Bomben fallen sehen, hat einen Krieg gesehen, nicht nur im Libanon, sondern auch im Irak, wo sie mal war. Und sie sagt ganz klar, diese Explosion, die es dort gegeben hat, hat eine Dimension, die sie selber auch nicht gekannt habe und die gewissermaßen Beirut in Teilen wieder in eine Geisterstadt verwandelt hat. Und das haben sie schon mal gehabt nach dem Bürgerkrieg. Und sie sagt, es hat Ewigkeiten gedauert, Jahre gedauert, um das alles wieder aufzubauen. Und das, so sagt sie, sei schon sehr einzigartig gewesen in der Welt, das alles wieder so herzustellen. Aber dass das jetzt nochmal passiert ist, nochmal kaputt gegangen ist, das trifft Joanna Bayali persönlich sehr, sehr stark.
Ich finde keine Worte für den Schmerz, den ich habe. Du denkst dir nur, nochmal? Diese Generation hat bisher nichts anderes gemacht, als Dinge wieder aufzubauen. Wir sind in einem Krieg aufgewachsen, wir haben alles restauriert, die Stadt wieder aufgebaut. Und jetzt das? Warum?
Warum? Eine berechtigte Frage von der Archäologin Joanna Bayali, die sich mit Blue Shield Lebanon und Partnerorganisationen für den Aufbau der Museen und historischen Bauwerke in Beirut einsetzt. Ann-Kathrin Stracker hat berichtet. Eine gravierende Missachtung guter wissenschaftlicher Arbeit, so lautet das offizielle und auch unmissverständliche Urteil der Untersuchungskommission an der TU Darmstadt. Die Soziologieprofessorin Cornelia Kopetsch hat nicht korrekt zitiert. Sie hat Textpassagen von anderen nicht als solche gekennzeichnet. 117 Stellen wurden untersucht, 111 davon entpuppten sich als Plagiat bzw. Verstoß. Jetzt wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet, mit dem die akademische Karriere von Cornelia Kopetsch wohl beendet sein wird. Dabei war sie eine Stimme ihrer Fachrichtung, die auch außerhalb der Hochschulen zu hören war. Allein ihr Buch »Die Gesellschaft des Zorns« über den Aufstieg des Rechtspopulismus hatte große mediale Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Auch im Deutschlandfunk haben wir mit Cornelia Kopetsch darüber gesprochen. Nun also das Urteil der Untersuchungskommission. Das nimmt der Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Soziologie mit Betroffenheit zur Kenntnis, wie er heute mitteilt. Vor der Sendung habe ich deshalb mit der Vorsitzenden der DGS gesprochen, mit Birgit Blättel-Mink. Sie ist Professorin für Soziologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Frau Blättel-Mink, wem gilt Ihre Betroffenheit? Der Causa an sich oder Ihrer Disziplin?
Die Betroffenheit, die wir formuliert haben, gilt natürlich dem Fall Cornelia Kopetsch, aber darüber hinaus schon auch der Frage, wie eine Fachgesellschaft wie die Soziologie mit diesem Thema umgeht. Ich möchte gleich auch sagen, es betrifft natürlich nicht nur die Soziologie. Solche Phänomene sozusagen finden wir ja im Grunde genommen in allen Disziplinen. Aber jede Disziplin muss natürlich dann auch für sich, jede Fachgesellschaft muss für sich dann auch überlegen, wie sie mit diesem Phänomen sozusagen umgeht.
Ja, dann bleiben wir erstmal bei der Fachgesellschaft. Wie gehen Sie als Deutsche Gesellschaft für Soziologie nun damit um? Eine eigene Untersuchung wollen Sie ja nicht mehr anstellen.
Nein, also wir haben auch den Bericht der Kommission dankenswerterweise erhalten und konnten ihn zumindest schon einmal durchschauen. Wir haben auf jeden Fall festgestellt, dass die Kommission sehr sorgfältig gearbeitet hat und dass wir die Vorgehensweise wertschätzen und anerkennen und eben auch das Ergebnis als solches anzuerkennen haben. Und was wir jetzt tun werden, ist in den unterschiedlichen Gremien der Deutschen Gesellschaft für Soziologie dieses Thema aufzugreifen, um gemeinsam dann eben zu überlegen, wie wollen wir darauf reagieren.
Was vermuten Sie, wird die Soziologie als Fachrichtung in Deutschland durch diese Causa an Glaubwürdigkeit verlieren?
Das glaube ich nicht. Wie gesagt, wir nehmen es ernst. Das hat ja auch etwas damit zu tun, dass wir beispielsweise im Studium, ja, in der Forschung mit den jungen Kollegen und Kolleginnen vermitteln, was ist gute wissenschaftliche Praxis, dass man eben tatsächlich diesen Regeln auch folgt, dass man sie verinnerlicht und dass man damit auch weiterarbeitet. Im Grunde geht es immer um gute wissenschaftliche Praxis und ich glaube nicht, dass ein Fall sozusagen jetzt eine ganze Disziplin unglaubwürdig macht, sondern wir werden uns bemühen, tatsächlich das aufzugreifen und adäquat damit umzugehen. Wenn wir ganz kurz über den Fall Kopetsch auch nochmal sprechen, es geht hier um den Versuch einer Gegenwartsdiagnose, ja, eben tatsächlich nochmal zu reflektieren und auch wissenschaftlich zu erarbeiten, die Frage des Aufstiegs dieses Rechtspopulismus. Das ist sozusagen eine Art wissenschaftliche Erzählung, die Cornelia Kropitsch da vorgenommen hat, die selbstverständlich den Regeln wissenschaftlicher Praxis unterliegt, wo aber vielleicht anders gearbeitet wird, als jetzt, wenn es darum geht, tatsächlich Statistiken auszuwerten und diese dann theoretisch einzuordnen.
Bei den gewaltigen gesellschaftlichen Umbrüchen, die wir zurzeit erleben, ist aber Ihre Disziplin, die Soziologie, so scheint es mir, die gefragteste Geisteswissenschaft im Moment. Ja. Steht Ihre Disziplin unter einem andauernden Erklärungsdruck, also quasi als Welterklärer, so wie es ja Cornelia Kropitsch in einer gewissen Art und Weise auch getan hat?
Also ich glaube, unter Druck in dem Sinne stehen wir nicht, ja, sondern wir greifen natürlich als Soziologinnen und Soziologen spezifische Themen auf. Wir sind diejenigen, die natürlich die gesellschaftlichen Phänomene am ehesten auch betrachten und versuchen zu verstehen und zu erklären. Und wir bemühen uns natürlich, diese Phänomene einzuordnen, auch einzubetten in gesamtgesellschaftliche Dynamiken und Problemstellungen. Und wir sind, wie Sie sagen, das ist richtig, wir beobachten das auch zurzeit sehr gefragt. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht auch mal Fehler machen können sozusagen. Und das heißt auch nicht, dass wir die Welterklärer per se sind.
Das sagt die Soziologin Birgit Blättel-Mink. Sie ist die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Kurt Wallander fahndet in den regennassen Straßen von Ystad in Südschweden. Der Eberhofer Franz, der klärt die kleinen und großen Verbrechen in Niederkaltenkirchen bei Landshut auf. Und in der Provence, da ermitteln die Herren Durand und Leclerc sowie ihre Kollegin, die Kommissarin Isabelle Bonnet. Krimi-Autorinnen und Autoren haben überall in Europa ihre Spuren hinterlassen. Spannende Ferienlektüre, hohe Literatur oder einfach nur Kulissenschieberei?
Endlich mal erklärt.
Ich habe die Literaturkritikerin Maike Albart gefragt, warum braucht die Eifel ebenso literarische Ermittler wie die Nordseeinsel?
Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass auch die Allgäuerin gern ihre Gegend wiedererkennt und dass das zugenommen hat im Zuge der Globalisierung, also eigentlich des Verschwindens der Differenzen und des Verlusts dieser großen Charakteristiken besonderer Gegenden, das ist ja immer wieder auch bedroht. Und wenn sich die Fußgängerzonen schon in allen Großstädten der Welt ähneln, dann will man zumindest im Krimi das erkennen, was typisch zu sein scheint für eine bestimmte Gegend.
Also wie immer, man will gesehen werden und in seiner Heimat gesehen werden. Aber warum ausgerechnet der Krimi?
Das ist ein Genre, was sich dafür anbietet, weil es von Anfang an ja mit diesen regionalen Aspekten operiert hat. Ich denke da zum Beispiel an Maigret, der in Paris ermittelt und diese ganze Einbindung auch in ein soziales Gefüge, in einen Städteprospekt, in bestimmte Milieus, die gehört zum Genre des Krimis dazu. Das sind immer wieder auch Möglichkeiten auf eine sehr einfache Weise, weil der Krimi dann ja auch sehr leicht zu lesen ist und so eine Befriedigung bietet, weil der Verbrecher gefunden wird, zurückzukehren zu diesen Orten. Das ist, glaube ich, ganz einfach der Grund.
Also der Trend, die Verkaufszahlen sprechen für sich. Die Regionalkrimis gehen ja gerade in Urlaubszeiten zahlreich über die Ladentische. Wann und auf welche Weise hat denn dieser Trend überhaupt begonnen?
Die Regionalkrimis haben in Deutschland Mitte der 80er Jahre ziemlich genau ihren Auftakt genommen. Man kann Jakob Arjuni nennen, der ja auch ganz andere Romane geschrieben hat. Der hat diese Reihe mit seinem türkisch anmutenden Ermittler verfasst, die so ein bisschen an die Hardboiled aus L.A. anknüpften, an Chandler und an diese doch ganz, ganz besonderen Typen, die einfach kein Blatt vor den Mund nehmen und in ihrer Stadt auch verwurzelt sind, zu Hause sind. Und das war in unserem Fall in Deutschland dann ganz einfach Frankfurt. Und auch da glaube ich, dass dann gerade in dieser Zeit, in der viele weggegangen sind aus ihren Heimatregionen, in der die Unterschiede so sehr verschwammen zwischen dem Spezifischen und diesen Regionen, die sich überall so ähnelten, dieses Genre auch ungeheuer gewonnen hat und an Beliebtheit zugenommen hat. Es gab ja dann die Eifel-Reihe, die auch sehr erfolgreich war. Und dann kamen aber auch auf internationaler Ebene sehr viele dazu. Und die Regionalkrimis sind bei uns, glaube ich, dann oft aber auch der Tatsache geschuldet, dass eine bestimmte Region noch nicht richtig erfasst ist durch einen Kriminalroman. Und das wollte man dann ganz einfach wieder gut machen, sozusagen.
Mhm. Und jetzt hat man ja den Eindruck, als wären alle erfasst. Bringt mich zu der etwas allgemeineren Frage, wie erklären Sie denn die ungebrochene Popularität dieses Krimi-Genres überhaupt? So richtig an Fahrt hat es ja, glaube ich, aufgenommen mit Mankels Wallander und seiner ja eher psychologischen Ermittlungsarbeit, oder? Also in den 1990ern?
Ja, aber es gab immer wieder Wellen und auch das ist interessant. Ich glaube, in dem Moment, in dem die Realität den Lesern besonders viel abverlangt, wie direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da verliert ein Genre dann auch, zumindest in Deutschland war es so ein Einfluss, was auch sehr erklärlich ist aus der sozialen Situation der Leser und Leserinnen. Aber dann hat es noch einmal einen ungeheuren Schwung gegeben und mein Eindruck ist auch, dass es damit zusammenhängt, denken Sie an Donna Leon und Venedig, dass auf einmal sehr viel gereist wurde, also dass das auch innerhalb von Europa eine Rolle gespielt hat und dass die Globalisierung so hohe Anforderungen gestellt hat. Also, dass man auch da dem etwas entgegensetzen wollte und sich irgendwie zurückbinden wollte an das, was man kannte. Und dann fügt sich in einem Kriminalroman die Komplexität ja immer auf ein einfaches Muster wieder. Also, man kann von A nach Z eigentlich diesen Roman lesen und hat dann häufig den Grund für ein Unwohlsein. Es gibt einen Bösewicht und wenn der dann gefunden ist, dann ist zumindest auf der Oberfläche erst einmal wieder eine Ordnung hergestellt. Ob das dann wirklich der Fall ist, ist eine ganz andere Frage. Es gibt ja auch viele hochkomplexe Krimis, in denen eigentlich ganz klar ist, dass so dieses korrupte Teil der Gesellschaft ist und dass das nie ganz und gar zu entfernen ist.
Maike Albart über den Krimi zwischen Komplexität und einfacher Erklärung zwischen Nordseeinsel und Gardasee. Auch diesen Teil unserer Reihe Endlich mal erklärt finden Sie im Netz auf den Kulturheute-Seiten unter deutschlandfunk.de oder in der DLF-Audiothek-App. Über den Wiederaufbau von Museen in Beirut haben wir in der Sendung schon gesprochen. Dort droht durch die Explosion nun der Verkauf historischer Gebäude. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen.
Besonders historische Gebäude, die zum historischen Erbe gehören, scheinen gerade unter solventen Hauskäufern im Libanon hoch im Kurs zu stehen. Der Besitzerwechsel wurde nun zumindest eingeschränkt. Künftig dürfen die Häuser nur mit Zustimmung des Kulturministeriums veräußert werden, hieß es aus dem Wirtschaftsministerium in Beirut. Zudem sollen weitere Schutzmaßnahmen für das bauliche Erbe erarbeitet werden. Zu Beginn der Woche, da hatten bereits 26 Kulturorganisationen und Museen eine Solidarität mit dem Libanon unterzeichnet, in der sie sich dazu verpflichten, einen Beitrag bei der Wiederherstellung des beschädigten kulturellen Erbes in Beirut zu leisten. Die Narrenfreiheit gehört uns. Das ist die jüngste Reaktion der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhardt auf die Kontroverse, die es seit einigen Tagen um ihre Person gibt. Sie hörten an dieser Stelle davon. Und diese Narrenfreiheit, so führt sie im Berliner Tagesspiegel weiter aus, dürfe weder an Politiker noch an die digitale Meute preisgegeben werden, die sich Öffentlichkeit in keiner Weise verdient habe. Politische Korrektheit sei etwas, das Politiker, nicht Kabarettisten betreiben sollten, sagte Eckhardt. Eckhardt werden von Kritikern rassistische und antisemitische Äußerungen vorgeworfen. Sie war deshalb unlängst vom Hamburger Harbor Front Literaturfestival wegen Sicherheitsbedenken ausgeladen und später wieder eingeladen worden. Zu den Corona-Gewinnern zählen die E-Books. Der Umsatz mit den elektronischen Büchern am Publikumsmarkt stieg im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17,8%. Das teilte der Börsenverein des deutschen Buchhandels heute mit. Damit entfielen in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 7,5% des gesamten Umsatzes auf die E-Books. Bettina Probst übernimmt ab dem 1. November die Leitung des Museums für Hamburgische Geschichte. Vorher war sie als Stabs- und Projektleiterin in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz tätig und dort zuständig für die Planung und Präsentation des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst der Staatlichen Museen zu Berlin. Das Museum für Hamburgische Geschichte wurde 1908 gegründet und zählt zu den größten stadthistorischen Museen Europas. In den kommenden Jahren soll es baulich saniert und inhaltlich neu gestaltet werden. Dafür hat der Bund bereits 18 Millionen Euro bereitgestellt und Hamburg steuert denselben Betrag noch einmal dazu.
Antje Allroggen, vielen Dank für die Kulturmeldungen. Die Lage in Belarus, wo die Demonstrationen weiterhin anhalten, sie ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18.10 Uhr. Zuvor noch die Nachrichten und davor noch mein Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.